Der Fantasy Channel begrüßt euch heute zu einem Literra Special, ausgewählt aus dem reichen Fundus von Literra durch Alicia Bionda. Wir beginnen mit einer Story von Dave T. Morgan. Gabriel.
Hey Jasmine, das Übliche, aber schnell,
knurrte ich im Südstaatenakzent schon an der Tür. Bei dem düsteren Licht im Perch war nicht wirklich zu erkennen, wo sich die Kellnerin rumtrieb, aber meine Kehle brannte vom Rauch und der Geschmack in meinem Mund nervte extrem. Ich stank, als hätte ich in der Hölle geduscht, und allzu weit war das auch nicht von der Wahrheit entfernt. Ich warf mein längliches Paket auf den Tisch und zog mir einen Stuhl heran. Nach dem zweiten Versuch, mich hineinzuquetschen, gab ich dem Ding einen Tritt und holte mir einen anderen. Ich war zu kräftig für Armlehnen. Wann kapierte ich das endlich? Doch auch die solidere Version knackte, als ich meine Beine streckte und meinen Rücken gegen die Lehne rieb. Dieses ewige Jucken, oh Gott, es hörte einfach nicht auf. Meine miese Laune ging nun ganz den Bach runter und ich hieb die flache Hand auf den Tisch.
»Jasmine, verdammt!«
Die anderen Gäste musterten mich misstrauisch, obwohl auch keiner von ihnen aussah wie ein Pfarrerssohn. Misstrauische Blicke aus zusammengekniffenen Augen und eine Hand, die Richtung Lederkutte glitt.
»Denk nicht mehr dran, Arschloch!«
hustete ich mit rauer Stimme, schmeckte Rauch und Blut in meinem Mund. Er trug diese widerliche Mischung einfach nicht mehr. War das hier die Hölle? Halb erhob ich mich, holte Luft, drehte mich und blickte in die zwei erstaunlichsten grünen Augen, die ich je gesehen hatte.
»Ja!«
Mein Schrei erstarb, als sie mich anblickte. Wenn jemals eine Katze als Mensch geboren wurde, dann stand sie jetzt vor mir. Sie legte mir eine viel zu warme Hand an den Halsansatz, schob mich auf den Stuhl zurück und raunte,
»Warum trinkst du nicht einfach, G? Dann geht es dir besser.«
Ich kippte das Glas mit dem klaren Getränk in einem Zug hinunter, spürte, wie es sich in meinem Bauch ausbreitete und Flammen durch meine Adern trieb, als vernichtete es den Dreck da drin. Jasmine stand regungslos vor mir und sah mich an. Ihre roten Locken waren hochgesteckt und betonten ihre verlockend pulsierende Halsschlagader. Doch ihr kurzer Stricktop war so unverschämt tief ausgeschnitten, dass mein Blick darin versank. Es verdeckte kaum etwas von den niedlichen Apfelbrüsten darunter. Sie waren nichts weniger als perfekt zu nennen. »Versuchung schreibt man mit J«, sagte ich leise und sah ihr wieder in die Augen. Sie wurden etwas größer, als sie begriff, was ich meinte. Sie zögerte, doch dann beschloss sie, nicht darauf einzugehen, und fragte mit einem Lächeln,
»Noch ein?«
Ich nickte stumm. Mein Mund war noch trockener als zuvor. Jasmine ging zurück zur Bar, und ich schwöre, dass ein Schneider ihr das schwarze Leder direkt auf den perfekten Arsch gezaubert hatte. Ich wischte mir mit der Hand über das Gesicht, starrte in das zitternde Gemisch aus Schweiß und Asche. Was für ein mieser Job, was für ein beschissenes Dasein, was für eine traurige Art, sein Leben zu fristen. Es gab nur wenige Dinge in diesem Leben, die mir wirklich Befriedigung verschafften, und eins von ihnen hatte ich gerade hinter mir. Es würde eine ganze Weile dauern, bis ich wieder...
»Trink das, es schießt dich direkt ins Vergessen«,
hauchte Jasmines heisere Stimme in mein Ohr, während ihr warmer Atem mit meinen Hormonen Billard spielte.
»Verdammt, einen halben Liter, was sollte das?«
»Jasmine, das ist wirklich großzügig von dir, aber du weißt, dass ich dann...«
»Ich kümmere mich schon um dich, G. Versprochen. Ich sorge dann auch dafür, dass du nach Hause kommst.«
Ich warf einen fragenden Blick auf den in eine Decke geschlagenen Gegenstand auf dem Tisch, und Jasmine nickte.
»Auch darum kümmere ich mich.«
Dann beugte sie sich so weit nach vorne, dass ich außer den zitternden Muskeln unter ihrem Busen auch noch sehen konnte, dass sie nackt in ihrer Hose steckte.
War ich hier in der Hölle oder im Himmel?
Es gab Momente, da wusste ich es nicht mehr, und dieser war bestimmt einer davon.
Was für ein Scheißspiel, es war nicht mehr zu ertragen.
Entweder ich trank jetzt oder ich war auf der Stelle verloren. Also stürzte ich das Getränk in überirdischer Geschwindigkeit hinunter. Die Wirkung konnte man mit einer gut geschüttelten Bierdose bei 200 Fahrenheit vergleichen. Ein Nova explodierte in meinem Bauch. Quecksilbertropfen schossen in alle Richtungen davon und besetzten mein Gehirn. Was später kam, kann ich nur als einen brutalen Wirbel aus Schmerz und orgiastischen Gefühlen beschreiben. Jasmine spielte eine große Rolle darin, doch war sie bei weitem allein. Für mich gab es nur ein Mittel, die Versuchung, aus meinem Körper zu brennen. Ich erwachte am nächsten Morgen in einer Wolke aus Federn und wischte einige genervt aus meinem Gesicht. Sie waren blutig, klebten an meinen bleichen Händen, hüllten mich vollkommen ein. Hatte ich das Bettzeug aufgerissen? Verwirrt sah ich mich um. Der Raum sah zwar aus wie ein Schlachtfeld, noch eines, aber ansonsten war alles wie immer. Ich zog mich also an und ging nach draußen. Ich setzte mich auf eine Bank vor dem alten Haus, das ich bewohnte, und versuchte mich zu erinnern, was alles passiert war. Doch wie immer war es nur ein blutiger Nebel, der so weit entfernt schien, als wäre es ein anderes Leben. Oh mein Gott, warum musste ich es tun? Wieder und immer wieder. Ich sah, dass mehrere Zeitungen im Vorgarten lagen und ging, um sie aufzuheben. Wie lange war ich weg gewesen? Dieses Leben war so anstrengend, so unstetig. Doch nun hatte ich eine Zeit lang Frieden, durfte vergessen, konnte mich ausruhen, bis ein neuer Ruf kam. Es begann als ein ungewisses Gefühl. Und mit diesem verfluchten Jucken an meinem Rücken, immer dieses Jucken, genau unter den Schulterblättern, dort, wo ich nicht hinkam. Dann folgten die Träume. Einzelne Bilder blitzten durch meinen Geist, Gesichter, Menschen. Manche von ihnen waren verzerrt vor Hass, andere erfüllt mit Lust. Doch die meisten waren panisch, angstvoll und verzweifelt. Sie schrien um Hilfe. Sie riefen nach mir, flehten um Errettung, bis ich mich ihnen nicht mehr verschließen konnte. Das letzte Mal war es ein Mann gewesen. Nach tagelangen Albträumen war er mir schließlich erschienen, war an meinem Bett gestanden und hatte geweint. In der nächsten Nacht stand seine Frau neben ihm, und da wusste ich, dass ich gehen musste. Doch diesmal war es eine junge Frau. Das war selten, sehr selten. Sie hatte das Gesicht eines Engels, umrahmt mit schwarzen Locken, und sah mich aus großen, tränenerfüllten Augen an, zwei blassblaue Seen, gefüllt mit Tränen. Sie ergossen sich über ihre Wangen und ersoffen meine Möglichkeiten zu nichts. Ich lag in meinem Bett, starrte sie durch meine geschlossenen Augen an, und schließlich nickte ich. Langsam, qualvoll. Es war soweit. G war wieder auf der Jagd. Wie immer am nächsten Tag wachte ich neugeboren auf. Ich erhob mich, erfüllt von neuer Kraft und Leben, mit nur einem Ziel, sie zu finden. Ich ging in den Keller, wuchtete die schweren Kisten zur Seite und wischte den Dreck von der eingelassenen Bodenplatte. Es gab einen Mechanismus, der durch das Eindrücken eines Steines die Platte freigab. Ich nahm meine Waffen heraus, ging zur Garage und legte mein Werkzeug in den Kofferraum. Dann ging ich noch einmal ins Haus und holte meinen Ledermantel, schwarz, bedrohlich und fast 7 Fuß lang. Draußen brannte die Sonne vom Himmel, doch ich wusste es besser. Es würde regnen. Es regnete immer. Eine dunkle Caterpillarbrille schützte meine Augen, nicht vor der Sonne, sondern vor dem Blut, das kommen würde. Es war unvermeidlich. Schließlich führte nur das Blut zur Erlösung. Als ich den Wagen startete und aus der Einfahrt fuhr, tauchte auf einmal ein Bild in mir auf. Ein Farmhaus mit einem hohen Turm. Wo? Ich wusste nie, woher diese Bilder kamen, doch plötzlich waren sie da, formten sich in meinem Geist. Ich hielt sie für eine Eingebung, wie die Menschen, die mir des Nachts erschienen, doch manchmal waren die Orte auch seltsam bekannt, fast wie ein Déjà-vu. Doch woher diese Bilder auch kamen, ich fand den Ort immer. Ich rollte also langsam durch die Stadt, wie ein aufkommendes Gewitter in Zeitlupe, und fuhr schließlich in Richtung Osten. Ich durchquerte die Vorstädte, bis ich auf das Land hinauskam. Entlang an endlos langen Weizenfeldern, die sich sanft im Sommerwind wiegten. Farmerzäune grenzten sie ein und gaukelten ein Bild von Frieden und Beschaulichkeit in meinen Geist. Frieden! Fuck! Die Sonne brannte gnadenlos vom Himmel, trieb die Temperaturen an die 100-Fahrenheit-Grenze, also knapp über Körpertemperatur, und mir lief der Schweiß über den Rücken. Über meinen verfluchten, immer wieder nervenden Rücken. Es machte mich fast wahnsinnig, und ich begann wieder zu stinken. Scheiße! Als ich die Wolkenbank im Osten sah, wusste ich, dass ich auf dem richtigen Weg war. Herr im Himmel, warum musste es immer gewittern? Blitze hatten so etwas Melodramatisches. Ein Haus tauchte in der Ferne auf, und dort unten war auch der tote Baum. Wie ein perfekt gemaltes Bild, nur die Zusammenstellung hatte etwas nur allzu sehr Bekanntes an sich. Ich bremste schlitternd, rutschte rechts in den Kies und stieg aus. Was für eine beschissene Hitze und vom Regen noch keine Spur. Ich öffnete den Kofferraum, nahm ein Schwert heraus und knallte den Deckel ins Schloss. Drecksjob! Wütend stapfte ich an der Straße entlang, bis ich an eine ungeteerte Straße gelangte, die bis zum Haus führte. Der Kies knirschte unter meinen schweren Stiefeln und plötzlich war kein anderes Geräusch mehr zu hören. Die schweren Schritte hallten auf der Holztreppe und schließlich verharrte ich vor der Tür. Leise Schreie drangen aus dem Inneren, eine erregte Frauenstimme rief, »Na, gefällt dir das? Willst du noch mehr davon?« »Oh Gott, nein, nein, bitte nicht, hör auf! Hilfe, Hilfe!« Es war ein junger Mann, der um Hilfe schrie. Doch war es die Seele der Frau, die an meinem Bett geweint hatte. Ich trat die Tür ein, stürmte eine Treppe hinauf und hob mein Schwert. Es war vielleicht ein Drecksjob, aber irgendeiner musste ja Gottes Werk auf Erden tun. »G«, riefen mich meine Gefährten. Es war ein amerikanisches »G«, wie Gabriel. Draußen begann es endlich zu regnen. Und dann war ich wieder auf dem Weg ins Perch. Mir graute davor, wie jedes Mal. Ich hasste die Prozedur und fürchtete mich vor all den menschlichen Versuchungen, die mich so schnell packten. Wann immer ich einen Job erledigt hatte, musste ich durch diese Hölle aus Verlockung und Reinigung. Ich seufzte tief, und meine Hände krampften sich ums Lenkrad. Es wurde immer seltener, dass ich wusste, ob ich nun ein Engel oder Teufel war. Die Muhme von Eva Markert. Am Vorabend des Totensonntages beging das Dorf sein alljährliches Kürbisfest. Im rotgolden flammenden Licht der untergehenden Sonne waren die Einwohner auf dem Dorfanger zusammengekommen. Jede Familie hatte einen Kürbis mitgebracht. Die Männer legten die gelb und orange leuchtenden Früchte auf einem großen Tisch in der Mitte des Platzes ab. Die Frauen boten Kürbissuppe, Kürbiskuchen und Kürbiswein an, doch kaum jemand aß oder trank davon. Leise Musik spielte, aber niemand tanzte, so daß die Flöten und Trommeln schließlich schwiegen. Gedämpfte Stimmen waren zu hören, doch nirgendwo klang Lachen auf. Immer wieder warfen die Menschen ängstliche Blicke auf den mit Kürbissen überladenen Tisch. Schließlich trat der Dorfälteste vor und die Leute verstummten. Er hielt ein schwarzes Tuch in die Höhe. »Lasst uns beginnen!« Jemand verband ihm die Augen. Eilige Hände nahmen die Kürbisse hoch und legten sie an anderer Stelle nieder. »Ich werde nun das losziehen.« Die dumpfe Stille vertiefte sich. Der Dorfälteste tastete sich um den Tisch herum. Seine Finger berührten die Kürbisse, hoben sich wieder, wanderten weiter. Schließlich blieb er stehen. Seine Hände, die über einem gelben Kürbis schwebten, sanken langsam herab. »Wer diesen Kürbis mitgebracht hat, wird das Opfer bringen, damit wir im nächsten Jahr keinen Mangel zu leiden brauchen«, rief er. »Ich würde lieber hungern«, rief eine Frau dazwischen. »Scht«, brachte man sie zum Schweigen. Der Dorfälteste nahm den Kürbis, ein Schrei ertönte und jemand brach in lautes Weinen aus.
»Wir werden reich von der Muhme belohnt werden«, fuhr der Dorfälteste fort. »Garben über Garben, Korn so viel unsere Scheunen fassen können.«
Er riss sich die Binde von den Augen und hielt die Frucht über seinen Kopf.
»Wes Kürbis dies ist, möge vortreten.«
Ein schluchzendes Mädchen und seine Eltern lösten sich aus der Menge. Bodo wurde bleich. »Gundis«, flüsterte er tonlos. Mit ernstem Gesicht reichte der Dorfälteste dem Vater ein Messer. Der Mann nahm es, setzte sich auf den Boden und begann, den gelben Kürbis auszuhöhlen. Gundis klammerte sich an ihre weinende Mutter. Mitleidig und gleichzeitig voll Erleichterung, weil der Kelch an ihnen vorübergegangen war, sahen die Dorfbewohner zu, wie der Vater ein Gesicht in den Kürbis schnitt und eine Kerze in der Mitte befestigte. In der Nacht würde dieser Kürbiskopf im Hauseingang leuchten und der Muhme den Weg weisen, wenn sie kam, um die jüngste Tochter der Familie zu holen. Niemand wußte, was mit ihr geschehen würde, denn noch nie war ein Mädchen zurückgekehrt. So hatte es sich im Jahr zuvor zugetragen. Beim diesjährigen Kürbisfest jedoch war alles anders.
»Halt!«
rief eine laute Stimme, als man dem Dorfältesten die Augenbinde umlegen wollte. Alle wandten sich um. Ein junger Mann mit langen blonden Locken zwängte sich nach vorn. Er trug einen großen orangeroten Kürbis unter dem Arm.
»Ich werde gehen.«
Stimmen wurden laut.
»Bodo, du?«
»Ich werde mich verkleiden. Ich muss wissen, was mit den Jungfrauen geschieht, die uns die Muhme Jahr für Jahr nimmt. Vor allem will ich erfahren, was aus meiner Gundis geworden ist. Wahrlich, bei allen guten Geistern, ich sage euch, ich werde es herausfinden und die Muhme besiegen.«
»Mein Junge«, begann seine Mutter,
»niemand kann mich davon abhalten«, fiel er ihr ins Wort.
»Er mag es versuchen«, meinten die anderen. »Er wird die Muhme verärgern«, wandten die anderen besorgt ein. Ohne sich weiter um die Leute zu scheren, begann der junge Mann, seinen Kürbis auszuhöhlen. Stockdunkel war es in dieser Nacht auf den Straßen. Nur in der Wohnstube des Hauses, vor dem das Kürbisgesicht leuchtete, brannte Licht. Dort wartete Bodo auf die Muhme. Er hatte seine Haare zu einem dicken Zopf geflochten und trug ein weites, weißes Gewand, das von einem Gürtel zusammengehalten wurde. Er mußte eingenickt sein, denn er schrak hoch, als ihn jemand zart an der Schulter berührte. Eine stattliche Frau mit einem hohen Hut stand vor ihm.
»Steh auf, Mädchen«, befahl sie, »und lass dich anschauen.«
Bodo gehorchte. Sie bedeutete ihm, dass er sich einmal um sich selbst drehen sollte.
»Du gefällst mir«, sagte sie schließlich. »Du bist schlank und kräftig zugleich.«
Sie strich ihm über den Kopf.
»Und du hast wunderschöne Haare.«
Ein Lächeln milderte für einen Augenblick ihre strengen Züge.
»Vielleicht habe ich in dir endlich die richtige Gespielin gefunden.«
Sie nahm ihn bei der Hand, legte zwei Finger an ihren magischen Hut, und ehe er es sich versah, standen sie vor den dicken Mauern eines Palastes.
»Oh, es wird schön mit dir sein«, raunte die Muhme ihm ins Ohr.
Ihre Fingerspitzen streichelten sein Gesicht.
»Deine Haut ist glatt und straff. Es wird mir gefallen, meine Wange an deine zu schmiegen.«
Ihre Hände wanderten in die weiten Ärmel seines Gewandes.
»Und du hast Kraft. Komm schnell, ich kann es kaum noch erwarten.«
An dem halbrunden Eingangstor erwartete sie eine große, schmutzig-braune Ratte mit struppigem Fell.
»Meine ergebene Dienerin«, stellte die Muhme sie vor, »sie wird auch ein Auge auf dich haben, doch berühre sie niemals, unter keinen Umständen, und komme ihr nicht zu nah, hast du verstanden?«
Bodo nickte. Misstrauisch funkelte die Ratte ihn an. Ihm wurde unbehaglich unter ihrem feindseligen Blick. Die Muhme zog ihn in den Palast. Staunend blickte sich Bodo in der riesigen Eingangshalle um. Marmorne Säulen, Statuen weiblicher Figuren aus feinstem Alabaster, die Wände über und über mit Bildnissen junger Frauen bedeckt. Die Muhme drückte ihn an sich.
»Gefällt es dir?«
»Ja, sehr«, wisperte er mit verstellter Stimme.
»Dort wird auch bald dein Porträt hängen, siehst du?«
Mit einem Finger zeigte sie auf eine leere Stelle neben einem Gemälde, das ein schwarzgelocktes Mädchen in einem tiefroten Kleid zeigte.
»Ich kenne sie, das ist Gundis, die Tochter unserer Nachbarin. Sie kam letztes Jahr zu mir.
Und wo ist sie jetzt? Glaub mir, mein schönes Kind, es ist besser, wenn du nicht zu viele Fragen stellst. Ich führe dich nun in dein Gemach.« Sie zog in eine geschwungene Treppe hinauf, und die Ratte folgte ihnen. Bodo stockte der Atem, als er den Raum betrat. Samt, Seide und Gold, wohin er auch blickte, ein gewaltiges Himmelbett, Spiegel an den Wänden und Kleiderschränke voll kostbarer Gewänder. Auf einer Kommode stand ein Kästchen, das überquoll von Perlen und anderem Geschmeide. »Du wirst meine Lust in die höchsten Höhen treiben«, raunte die Muhme. Sie schloss die Augen, öffnete ihre vollen Lippen und presste sie inbrünstig auf seinen Mund. Mit den Händen fuhr sie über seinen Oberkörper. »Du bist noch sehr jung. Genauso mag ich es.« Sie löste sich von ihm. »Ruhe noch ein wenig. Ich komme bald zurück. Folge mir, Rettin.« Bodo streckte sich auf dem Bett aus und versank fast in den wolkenweichen Kissen. Er wollte nachdenken, doch er war zu müde, und seine Gedanken verwirrten sich. Fast hätte der Schlaf ihn übermannt, da öffnete sich die Tür. »Ich bin es«, klang die raue Stimme der Muhme zu ihm herüber. Er richtete sich auf. Ihr Gewand und ihren magischen Hut hatte sie abgelegt. Nur in ein spinnenwebfeines Nachtgewand gehüllt, wallte sie auf ihn zu. »Ich will bei dir liegen.« Bodo überlief es siedend heiß. Gehorsam rückte er ein Stück beiseite. Mit einem Seufzer sank sie neben ihn. »Und nun entkleide mich«, murmelte sie. Zaghaft schob Bodo ihr Hemd bis zu den kräftigen Oberschenkeln hinauf. Weiter wagte er sich nicht vor. Die Muhme stieß einen unzufriedenen Laut aus, setzte sich und zog das Hemd mit einem Ruck über ihren Kopf. Bodos Kehle wurde eng. Er schluckte. Nie zuvor hatte er eine entblößte Frau gesehen, und der Anblick der Muhme berauschte ihn. Sie war schön. Mehr noch, sie war die personifizierte Sinnlichkeit. »Und nun du?« Er erschrak. Stumm starrte er sie an. »Nicht so schüchtern, meine Schöne.« In ihrer Stimme schwang leise Ungeduld mit. »Zeige mir, wie du unter deinem Gewand aussiehst.« Zögernd löste Bodo den Gürtel. Sie beobachtete ihn mit glühenden Augen. Ihre Hände strichen unablässig über ihren Leib. »Schneller!« gebot sie. »Entledige dich deines Gewandes!« Er wußte sich keinen anderen Rat und tat, was sie verlangte. Ein wilder Schrei ließ ihn zusammenfahren. »Du bist ja ein Mann!« »So muß es doch sein«, stammelte er. »Der Teufel soll dich holen!« Die Ratte erschien. Mit glitzernden Augen schaute sie zwischen Bodo und ihrer Herrin hin und her. Die Muhme sprang auf und warf sich ihr Nachtgewand über. »Dafür wirst du mit dem Tode sühnen«, kreischte sie. Sie riss ihn hoch, packte ihn bei den Schultern und schob ihn vor sich her durch die Eingangshalle und eine enge Wendeltreppe hinunter. Aufgeregt trippelte die Ratte hinterher. »Du sollst enden wie alle die anderen, derer ich überdrüssig wurde.« Sie öffnete einen Bretterverschlag, stieß Bodo hinein und hängte ein eisernes Schloss davor. Laut fluchend eilte sie davon. Die Ratte blieb. Sie beäugte ihn unablässig. Ihre feinen Barthaare zitterten. Bodo blickte sich in dem dunklen Verlies um. Durch ein vergittertes Fenster konnte er ein paar schwache Lichtpünktchen am Himmel erkennen. Vorsichtig tastete er sich vorwärts, bis sein Fuß an etwas stieß. Er erschauerte, ohne zu wissen, warum. Plötzlich kam der Mond hinter einer Wolke hervor und goss sein bleiches Licht in den Kerker. Nun sah Bodo, wogegen er gestoßen war. Er stöhnte auf. Vor ihm an der Wand lehnte ein in Lumpen gekleidetes Skelett. Unbarmherzig leuchtete der Mond den Kerker aus, der angefüllt war mit menschlichen Überresten. Aus einer Ecke starrten ihn Augenhöhlen an, schwarze Locken fielen an dem Schädel herunter auf den Stoff eines tiefroten Kleides. »Gundis!« Lautlos formten seine Lippen ihren Namen. Er ließ sich auf den Boden sinken und vergrub das Gesicht in den Händen. »Ich wurde um meine Gespielin betrogen!« Die Wutschreie der Muhme hallten noch immer durch das Gemäuer. Die Ratte huschte davon. Bodo begann, nachzudenken. Nach einer Weile trat er an den Lattenrost. »Muhme«, schrie er, »komm herunter, wenn du mich freilässt, werde ich dir helfen.« Es wurde still. Kurz darauf hörte er Schritte die Wendeltreppe herunterkommen.
Das Gesicht der Muhme war hassverzerrt. »Meine Schwester«, begann Bodo, »sie ist das schönste Mädchen im Dorf. Schon viele haben um ihre Hand angehalten, doch sie hat alle abgewiesen. Sie mag Männer nicht. Ich kann dich zu ihr bringen. Sie liebt mich über alles, und ich bin sicher, dass sie an meiner Statt mit dir gehen wird. Sie ist gewiss die richtige Gespielin für dich.«
»Ich habe gelobt, nur einmal im Jahr ins Dorf zu kommen, um mir eine Jungfrau zu holen«, wandte die Muhme ein. »So lautet die Abmachung, und so ist es, seit Jahr und Tag und Ewigkeit gewesen.«
»Aber in diesem Jahr hast du noch keine Jungfrau bekommen, denn bin ich nicht ein Mann?«
Die Muhme zögerte noch immer, doch in ihren Augen glomm es. Schließlich steckte sie die Hand in die Tasche ihres Gewandes und holte den Schlüssel hervor. Die Ratte stieß einen schrillen Pfeifton aus und piepste durchdringend, als sich das quietschende Schloss öffnete. Im selben Augenblick warf sich Bodo gegen den Lattenrost. Er schlug der Muhme den magischen Hut vom Kopf, entriss ihr den Schlüssel, stieß sie ins Verlies und verschloss es mit fliegenden Fingern. Die Muhme schrie, »Du hast mich erneut getäuscht!« und stampfte mit dem Fuß auf. Bodo lächelte. »Das ist richtig. Ich habe nämlich keine Schwester, und du wirst in diesem Kerker umkommen, genau wie deine Opfer.« Damit wandte er sich zum Gehen. »Das wirst du mir büßen!« Die Muhme rüttelte an dem Lattenrost. »Ihr alle werdet es mir büßen! Sterben sollt ihr einen grässlichen Tod!« Ihre Stimme überschlug sich. Das Keifen schallte weit in den nächtlichen Wald hinaus, den Bodo durchqueren musste, um den Weg nach Hause zu finden. Wenige Tage später wurde im Dorf ein großes Fest veranstaltet. Die Bewohner feierten Bodos glückliche Heimkehr und die Befreiung von der Muhme. Es gab reichlich zu essen. Wein floss in Strömen, es wurde getanzt, geredet und gelacht. Nur Kürbisse suchte man vergebens. Nachts, als alle in tiefem Schlummer lagen, huschte eine große, schmutzig-braune Ratte die Dorfstraße entlang. Ab und zu richtete sie sich auf, schnüffelte und hatte bald das Haus gefunden, in dem Bodo mit seinen Eltern lebte. Durch ein Kellerfenster schlüpfte sie hinein. Ihr struppiges Fell wimmelte von Flöhen. So hielt die Pest Einzug im Dorf.